Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des DTDA-Podcasts, moderiert von Daniel Ringlepp und mir, Manuel Hoffmann. Heute zu Gast ist Evelyn Simon, die ehemalige Zweitligaspielerin, die sowohl beim Westdeutschen als auch beim Baden-Württembergischen Tischtennisverband gearbeitet hat, ist mittlerweile hauptamtliche Trainerin beim Kompass. Kompass ist eine Stiftung, die sich zum Ziel gesetzt hat, Jugendliche in Europa zu fördern. Sehr interessant wird es meiner Meinung nach im Gespräch, wenn Evelyn über das Förderkonzept der Stiftung spricht. Denn dies unterscheidet sich schon deutlich von einem des Deutschen Tischtennisbundes oder auch eines ungarischen Tischtennisverbandes. Außerdem kommen wir darauf zu sprechen, wie wichtig das Umfeld schon von Anfang an bei Talenten ist. Evelyn, die bis zu Olympia 2024 in Paris hauptverantwortlich war für den aktuell hellsten Stern am Himmel des Deutschen Tischtennisbundes, Annette Kaufmann, brachte mich mit vielen ihrer Aussagen direkt während des Interviews noch zum Überlegen. Aber nun hört selber rein.
Und dann, liebe Evelyn, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Ja, schön, danke, dass ich da sein darf.
Ja, auch von meiner Seite. Herzlich willkommen und schön, dass es geklappt hat. Vielen Dank.
Wir starten direkt mit einem kleinen Warm-up. Wir stellen dir immer so eine kurze Frage und wir würden uns freuen, wenn du auch kurz darauf antwortest, weil wir dann meist nochmal dann im Verlauf unseres Gesprächs tiefer darauf eingehen. Und unsere erste Frage, die wir immer gerne stellen, ist, welches war denn der talentierteste Spieler bzw. die talentierteste Spielerin, mit der du gearbeitet hast?
Kurz, wollt ihr? Annette?
Sehr gut. Dann wäre die zweite Frage. Muss ich ein guter Spieler gewesen sein, um ein guter Trainer zu sein? Oder immer natürlich auch eine gute Spielerin?
Natürlich ist es leichter, wenn du ein guter Spieler gewesen bist. Oder zumindest ein bisschen den Weg gegangen bist, den die Spieler auch zu gehen haben.
Gibt es eine Lieblingsübung? Und wenn ja, welche, die du häufig im Training spielen lässt?
Das war in den letzten Jahren ganz natürlich Vorhand.
Mit welchem Geschlecht arbeitest du lieber?
Leichter ist es mir mit Männern. Ich glaube, nein, kann man nicht so einfach sagen. Genau. Also für mich als Frau ist es leichter mit Frauen, aber generell glaube ich, dass es leichter ist, mit Männern zu arbeiten. So ist besser formuliert.
Okay. Und dann auch schon die letzte Warm-up-Frage. Welches war denn dein größter Misserfolg als Trainerin?
Dass ich zu viele unerkannte Talente nicht erreichen konnte.
Okay, dann vielen Dank für die sehr schnellen Antworten. Super. Sehr kurz gehalten. Das haben andere Gäste nicht ganz so gut geschafft. Zum Hauptteil des Interviews wollen wir immer so ein bisschen auch die Geschichte unseres Interviewgastes kennenlernen. Also deswegen gerne ganz früh anfangen. Wie bist du denn zum Tischtennis gekommen und wie bist du dann zum Trainerdasein auch gekommen?
Boah. Ich glaube, ich habe mit 7 mit meinem Vater auf der Steinplatte angefangen, Tischtennis zu spielen und bin dann klassisch über Minimeisterschaften und so weiter in einen Verein gekommen. Und damals war mein erster Verein, war, glaube ich, der Grün-Weiß Schlebusch. Und da war der Matthias Ernst damals Jugendtrainer, der jetzt Manager ist bei Borussia Düsseldorf oder ich weiß nicht, welcher Funktion er bei Borussia ist. Aber ab da fing es dann so ein bisschen an, die Leute zu treffen, die dann auch später irgendwie noch eine Funktion hatten. Und habe ich angefangen, Tischtennis zu spielen, habe ein paar Bundeskaderlänge mitmachen dürfen, habe dann zweite Liga gespielt beim TuS Jan Soest unter Achim Krämer, der jetzt für Tipa arbeitet. Und habe sehr lange bei Dirk Huber trainiert, selber als Spielerin. Und dem wollte ich dann irgendwann was zurückgeben. Und der hat mich dann irgendwann mal angerufen, ob ich nicht Landesstützpunkttrainerin in Köln werden möchte. Und zu der Zeit habe ich dann da angefangen mit David Farbe gemeinsam. Und wir beide haben dann so mit dem Bene Duda, der kam ja dann als 10-Jähriger irgendwann da, haben wir dann angefangen. Und mit dem fing dann meine Trainerkarriere so ein bisschen an. Und parallel dazu habe ich natürlich vorher unterschiedliche Vereine gemacht und während der Schulzeit meine Trainerlizenzen, dass ich mit 20, 19 angefangen habe, Trainer zu machen. Unter anderem auch, weil ich Geld verdienen wollte. So, und dann habe ich eigentlich studiert gehabt. Also eigentlich, ne? Sekundarstufe 2, Lehramt. Aber der Bene wollte immer mehr trainieren. Und dann haben wir in Berg Neustadt noch was aufgebaut. Die waren ja damals noch erst in der zweiten Liga. Und dann haben wir dann in der Schule noch was aufgebaut mit der VfL Handballakademie. Und dann hat der Sönke irgendwann bei den, in Stuttgart war in Europameisterschaften, Sönke Geil, der Sportdirektor damals aus Baden-Württemberg, der hat dann irgendwann mich mal eingeladen zu der Europameisterschaft. Und dann haben wir lange abends da rumgesessen und hat dann gesagt, ich hätte einen Job für dich, wenn du den haben möchtest. Und dann habe ich den angenommen und dann bin ich Landestrainerin in Baden-Württemberg für 12 Jahre geworden. Und dann habe ich schon sehr früh, weiß nicht mehr, wann es war, ziemlich zu Anfang der Stiftung, ich weiß gar nicht, wann die gegründet worden ist, haben wir ziemlich nah mit dem Mario Amisic zusammengearbeitet und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, es gibt Zeit für einen Wechsel, ich mach den Schritt aus dem System raus und arbeite für die Stiftung Kompass und da arbeite ich jetzt ganz kurz und knapp.
Ja, okay, da super Einblick in deinen Werdegang. Ich hätte noch eine Rückfrage.
Sehr gerne.
Gerade am Anfang hast du erzählt, du hast dann die Trainerlizenzen durchlaufen. Da würde mich nochmal so rückblickend interessieren, gerade auch, weil du ja auch als Spielerin zweite Bundesliga gespielt hast. Was hat dir dann die Trainerausbildung noch mitgeben können?
War der Austausch. Fing ja schon an, als ich war, glaube ich, 16 oder 17, als ich die C-Lizenz gemacht habe. Da habe ich ja schon nicht mehr Tischtennis gespielt. Und das war auf jeden Fall immer dieses abends zusammenhocken und über Tischtennis philosophieren. Und dann bin ich ja in einem Verband groß geworden, WTTV, wo das damals der Generation war. Also als ich angefangen habe, meine B-Lizenz dann auch zu machen und für den Verband zu arbeiten, waren das Dirk Huber, Stefan Schulte-Kellinghaus, Achim Krämer, da noch Johannes Dimmich natürlich, Christine Mettner, Jens Stötzel. Und wir waren eigentlich eine Gruppe von Trainern, die jeden Abend Ewigkeiten über Tischtennis diskutiert haben. So, und das war das Schöne irgendwie, was wir damals hatten, dass wir, also wirklich völlig wahnsinnig, Lizenzen hin oder her, oder dann auch die A-Lizenz ja dann auch so. David Farbe war ja auch noch dabei, Julian Peters auch. Wir haben da Ewigkeiten drüber gequatscht. Und das haben wir dann auch in die A-Lizenz mit reingenommen. Daniel Behringer war damals noch mit bei uns da drin. Der Oliver Weber, noch was aus Hessen. Also dieses sich austauschen über Tischtennis, das war alles, glaube ich, die Hauptsache.
Okay, dann wäre die nächste Frage schon ein bisschen in Richtung Trainerdasein. Ja, was ist für dich Talent und arbeitest du lieber mit einem talentierten, unmotivierten Spieler oder Spielerin oder mit einem motivierten, untalentierten?
Was ist Talent? Ich glaube, dass du so das Tischtennis-Talent an sich sehr, sehr leicht siehst. Das ist, glaube ich, für Trainer ganz leicht zu erkennen, ob ein Tischtennisspieler oder ein junges Kind, was Tischtennis spielt, talentiert ist oder nicht. Das siehst du sehr, sehr leicht. Das, was wirklich danach dazukommt, ist, dass du wirklich eine umfassende, einfach das ganze System der Familie dahinter und die Trainer, die zuständig sind, dass du die wirklich kennenlernst in der Vollen, in der Gänze. Und dann es ist die Frage, inwiefern du als Trainer in der Lage bist, dich darauf einlassen zu können, mit den Leuten so zu arbeiten, wie sie sind, ohne sie verändern zu wollen, sie trotzdem an ihre Leistungsgrenzen zu bringen. Es ist für mich schwierig zu beantworten. Und wenn ich da so ganz salopp und wieder ganz einfach, wenn es eine Eingangsfrage gewesen wäre, ist es natürlich leichter, mit den Hochmotivierten zu arbeiten. Aber erfolgreicher und für einen selber erfolgreicher im Sinne von, dass man sich selber weiterentwickelt, ist es mit den Unmotivierten zu arbeiten, den Hochtalentierten, wo du einfach viel mehr Schritte gehen musst, die auch an deine eigenen Grenzen führen.
Spannend. Magst du noch mal auf das Umfeld eingehen, auf den Einfluss, was du anfangs gesagt hattest, des Umfeldes auf den
Ja.
Spieler oder die Spielerin?
Du hast ja dann bei jedem Kind ist ja, auch wenn wir das nicht so gerne so hören wollen, aber du hast ja im Hintergrund Vater und Mutter und in dem Hintergrund hast du die Großeltern und so weiter und so fort. Und man sagt wirklich, dass man sagt, 5% ist eigentlich nur das Kind und 95% sind die Generationen, die dahinter folgen. Also ist ganz salopp und ganz einfach formuliert. Und das ist das, womit ich mich jetzt gerade sehr, sehr viel beschäftige, nämlich mit das. Wir versuchen herauszufinden, was sind die Ursachen und was steht hinter eigentlich den Geschichten der Kinder. Und wie kann ich wirklich in der Tiefe Dinge verändern? Also wie kann der Erfolg zum Beispiel selbstverständlich werden? ohne dass in die Vorhand nicht kommt, ich tausendmal die Vorhand trainieren muss. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Das ist ein bisschen anders, aber damit beschäftige ich mich gerade sehr, sehr intensiv. Und ich glaube, dass wir nicht, wenn wir die Kinder allein, du musst immer das Ganze sehen und auch die Eltern mit abholen. Und dann kannst du wirklich was verändern. Und sehr, sehr häufig müssen die Eltern auch was tun, damit ihr Kind erfolgreich sein kann. Und
Sehr
Tisch dann ist allein.
interessanter True.
Und ich glaube, das Tischtennis ist allein, und es soll jetzt nicht hochnäsig klingen, aber ich glaube, einem Kind Tischtennis beizubringen, ist wirklich leicht. Und wenn es dann noch ein bisschen Talent dafür hat, für Ball und so weiter und sich bewegen kann, ist es wirklich leicht.
Sehr interessante oder sehr interessanter Ansatz. Dann meine Frage, wie viel Prozent der aktuellen Arbeit arbeitest du denn dann mit den Kindern und wie viel mit dem Umfeld?
Also jetzt gerade in meiner persönlichen Situation ist ein bisschen was anderes, darauf will ich nicht eingehen, aber seitdem ich jetzt letztes Jahr im August sozusagen Annette übergeben habe, nach den Olympischen Spielen vollständig übergeben habe und da auch nur noch den Christian zum Beispiel als, nicht als Beispiel, aber mit dem Christian arbeite ich noch eng zusammen, dass wir uns sehr, sehr häufig austauschen. Wenn er Unterstützung braucht, arbeite ich mehr mit den Trainern beziehungsweise mit den Eltern zusammen. Bis für mich irgendwann der nächste Spieler, die Spielerin kommt, mit der ich dann wieder 1:1 arbeiten kann. Aber es ist eine ganz andere Arbeit. Und dann, wenn ich in meiner Halle sein darf, wie letztens hier in Köln, in der Uni, war ich, ach, es fällt einem so leicht, einfach nur in der Halle zu stehen und Tischtennis zu machen.
Ja.
Ne?
Dann nochmal, gibt es dann für dich Anzeichen, wie du dann so ein talentiertes Umfeld erkennst oder scoutest?
Also natürlich auch wir von der Stiftung gehen davon aus, dass wir uns erstmal die Kinder angucken. Und das sind ja meistens wirklich talentierte Kinder, die wirklich Fähigkeiten mit an den Tisch bringen. Das ist einfach steht außer Frage. Und dann geht es darum, wir können das Umfeld ja auch gar nicht, also ich finde es sowieso schwierig zu bewerten und zu beurteilen. Und das ist das, was wir in der heutigen Tischtennis-Generation und auch in der Trainergeneration viel zu häufig machen und dann wirklich auch vermissen, dass es einfach, ich sage jetzt mal, asozial ist, andere Menschen zu beurteilen. So, und wir verlieren manchmal so ein bisschen die Grenze. Und was ich versuche, wir versuchen die Familien einfach in der Gänze kennenzulernen und dann sehr, sehr offen mit denen zu reden, was es braucht. Und dann ist immer die Frage, sind sie bereit oder nicht bereit? Und auch wenn sie nicht bereit sind, ist es ja nicht schlimm. Aber dadurch, dass man es zumindest angesprochen hat, ist das, gibt's, ist hier wieder, eröffnet sich wieder ein neuer Weg, einen neuen Weg zu gehen. Und das ist sehr mühsam und manchmal spricht man es tausendmal an, immer wieder das Gleiche, immer wieder das Gleiche. Und dann weiß man auch, dass es nur bis hierhin gehen kann. Also, dass man vielleicht das, was man sich als Trainer gerne erwünscht, dass der nächste Weltmeistertitel sowieso kommt, dass es nicht erreichbar ist, weil dieser Schritt nicht gegangen werden kann von der Familie oder auch vom Athleten, aufgrund von Familienstrukturen und so weiter und so fort. Manu guckt, Entschuldigung.
Ich denke mit für die nächste Frage tatsächlich. Kommuniziert ihr das immer sofort offen und klar, wenn eurer Meinung nach klar ist, dass ein Schritt nicht mehr gegangen worden sind oder ich sage mal, dass eine Grenze erreicht ist?
Es geht auch immer darum, wie man es erzählt. Und es ist natürlich nicht so, dass es demotivierend sein soll, sondern eher so, dass man darauf hinweist. Und dann ist es die Frage, geht der Spieler oder die Spielerin beziehungsweise deren Familien, wollen die den Schritt gehen oder nicht? Und natürlich kann auch die Aussage kommen, wir gehen den Schritt und am Ende passiert trotzdem nichts. Und dann ist es wieder so, man spricht es wieder an. So, und da muss man auch die Geduld aufwenden, dass man sagt, okay, es ist nicht schlimm, ihr braucht den Schritt nicht gehen. So, und dann müssen wir mal wieder gucken, wie man mit seinen eigenen Ressourcen dann umgeht und was man mit seiner eigenen Arbeit macht. Und dann passt man die an oder nicht. Und dann, das Schlimmste, was du machen kannst, ist frustriert zu sein. Das hat jeder Trainer von uns schon mal gehabt. Weißt du, wenn du in der Halle stehst und denkst, zum tausendsten Mal, du hast dem Kind das tausendmal erklärt, wieso kapiert er es immer noch nicht, das zu spielen? Das hat meistens aber nichts mit dem Kind zu tun. Du kannst ja auch tausendmal überlegen, wie du das versuchst, anders dem beizubringen. Das haben wir alles durchgemacht und wir als Trainer tausendmal überlegt, einen anderen Weg zu finden und so weiter und so fort. Und warum ist immer wieder das Gleiche, was passiert? Dann ist so viele Sachen, die dann passieren. Dann macht man neues Techniktraining oder Umlernen der Techniken, man bringt das Kind zum Psychologen, weil es da. Aber das sind alles immer nur so, wie soll man das sagen? Man versucht, das Verhalten in der Oberfläche zu verändern, was vielleicht einen kurzfristigen Erfolg hat, aber in der Tiefe ändert sich dadurch nichts. So, und dann ist es wieder die Frage, du musst die Leute da abholen, wo sie sind. und dann die Schritte gemeinsam gehen. Ich hoffe, ich rede nicht. Oh, es
Ja,
ist so leicht zu erklären, was ich
aber ich glaube,
mache.
das Thema ist sehr spannend, weil ich kenne es ja auch oder auch viele der Zuhörer werden es kennen, dass sie genau auch diese Herausforderungen in ihrem Trainingsalltag haben. Jetzt gehen wir aber mal wieder mehr und konzentrieren uns wieder auf den Spieler. Da finden wir es jetzt auch immer ganz interessant, wie gestaltet sich denn dann der Weg von dem Anfänger? Wie fängst du mit dem an und entwickelst dann daraus dann irgendwann ein Spielsystem? Was sind da deine Ideen und Vorstellungen?
Ganz einfach würde ich natürlich mit Rückhand anfangen, aber das ist jetzt, glaube ich, bei allen jetzt immer mehr gängig, dass man das machen würde. Wieso? Weil es einfach der Schlag ist, der vor dem Körper stattfindet. Und dann kannst du auch mit sehr jungen Jahren anfangen. Und dann sagst du mit 3-, 4-Jährigen, setzt du den auf den Tisch, setzt dich hinter ihn und spielst ein bisschen mit der eigenen Hand. Das ist leicht. Ist wirklich leicht. So, und alles, was neben dem Körper stattfindet, ist schwieriger. Ich würde bewusst darauf achten, dass die Kinder bei Rückhand, wenn sie anfangen und dann sagen 5, 6 sind und dann schon ein bisschen später erst anfangen, dass sie nicht so nah am Tisch stehen, dass sie den Ball mehr auf einen zukommen lassen, sodass sie mehr Zeit gewinnen bei Rückhand und der Weg in Vorhand leichter zu erreichen ist. Und dann natürlich zu gucken, dass sie erst lernen, sich zwischen den Bällen zu bewegen. Und erstmal ist wichtig, dass sie langsamer spielen und schneller laufen. Das wäre so mein Schritt mit kleinen Kindern, was auch ganz gut funktioniert eigentlich.
Warum erst das Laufen und dann irgendwann das schneller spielen?
Naja, wenn kleine Kinder mit 6 Jahren volle Pulle mit Vorhand durchziehen und der Ball zurückkommt, sind sie nicht mehr in der Lage, den nächsten Ball danach zu spielen, weil sie nicht mehr ihre Füße dahin bewegen können. Natürlich macht es den Kindern Spaß, schnell zu spielen, den ersten Ball. Weil sie sehen, boah, bin ich sehr schnell, aber kommt der zurück, wissen sie gar nicht mehr, was sie machen müssen. Und das finde ich plausibel von der Erklärung her.
Wie stellst du das den Kindern, oder wie erklärst du das den Kindern? Ich sehe mich oft vor dem Problem, dass ich auch versuche, denen das beizubringen, dass langsamer Spielen und schnelles Laufen langfristig erfolgreicher ist, aber sie sehen ja nicht den direkten Erfolg am Tisch. Welche Tipps, Tricks wendest du da an?
Mach beides. Dass sie genauso schnelle Bälle spielen, zum Beispiel kurzer Aufschlag im Laufen, Vorhand Bombe. Und dann mache ich eine Session mit 20 Minuten, wo man das als Aufwärmen, als Routine, als sonst irgendwas macht. So, und dann darf man auch gerne mal das Ding unterbrechen mit einem schnellen Ball spielen. Also, dass man das so ein bisschen, ich versuche sowieso wenig zu erklären, wieso, weshalb, warum, sondern mehr das, besonders auch bei Mädchen, dass die mehr intuitiv lernen, was sie da tun. So. Jungs eigentlich möchten es gerne häufiger schneller verstehen.
Und dann in der weiteren Entwicklung, wie gehst du dann an so ein Spielsystem ran, wenn du dann Stärken und Schwächen dann, sag ich mal, irgendwann ausgemacht hast?
Du hast ja meistens dann, du siehst ein 10-jähriges Kind und siehst einfach, weißt ungefähr auch, was das so mit 16, 17 spielen wird. Und dann siehst du ja ungefähr, was der für, du hast ja sind bestimmte Eigenschaften. Es ist jemand, der mutig ist, es ist jemand, der giftig ist, es ist jemand, der eher mal versucht, den Ball noch einmal mehr auf den Tisch zu spielen, wenn es eng wird. Oder ist es einer, der sehr, sehr gerne alles über Rückhand aufbaut. So, und das siehst du ja ziemlich früh. Und auch von dem aus versuchst du eigentlich, das System dann so zu bringen, was das ein Grundgerüst hat. Also wenn für mich jemand gerne, einfach mal ein Beispiel, sehr, sehr gerne mit Rückhand sein Spiel aufbaut und sehr passiv orientiert ist. Wieso nicht viel von Anfang an mit langen Aufschlägen agieren zum Beispiel? Und dann einfach den Stellenwert darauf legen, dass er von Anfang an viel, viel lange aufschlägt. Also jetzt ganz kurz zusammengefasst. Bei Annette war zum Beispiel klar, dass sie es liebt, Unterschied aufzuschlagen und kurz, kurz zu spielen, weil sie immer selber den ersten Ball spielen wollte. Es war immer so. Das ist ja bis heute noch so. Da kommen die Dinge, ihre Komplexität kommt noch dazu, was sich noch entwickelt. Aber das hat sie sehr, war immer so.
Arbeitest du dann in diesem Alter von 10 bis 16 immer schon mit dem, was dir das Kind sozusagen vorgibt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe? Oder gab es da auch schon Beispiele, wo du gesagt hast, du glaubst aber mit dieser Mentalität oder mit diesen Anlagen müssen wir Spielsystem in Richtung der Jugendzeit dann noch ein bisschen umbauen?
Also meistens, wenn sie Kinder nicht vollständig, kaputt trainiert sind in dem Alter, zeigen die dir ganz genau, was sie spielen wollen, auch später. Und wenn du sie da abholst und das unterstützt, ist es für die auch leichter, erfolgreich zu sein, weil sie bei dem bleiben können, was sie auch innerlich fühlen. Wenn du als Trainer was anderes willst von denen, was du vielleicht denkst, ist richtiger, aber es passt nicht zu denen, das dauert sehr, sehr lange und da müsste ganz viel Vertrauen auch dazwischen stehen. Das kann funktionieren. Meine Erfahrung ist immer die gewesen, dass es schlecht war. Dass es am Ende langfristig nicht funktioniert hat.
Was ist für dich kaputt trainiert?
Du siehst ja Kinder, du siehst ja mit 10 Jahren Kinder, die einfach schon unglaublich viel trainiert haben. Und Kinder, die sehr frei noch spielen können, auch trainiert haben, aber noch sehr frei. So, und es ist immer leichter, sozusagen, Kinder zu trainieren oder zum Training zu bringen, anstatt denen so ein Spielsystem nahe zu bringen. Also wenn Kinder nicht wissen, was sie da eigentlich tun. Ich habe sehr häufig Linkshänder gesehen, die zum Beispiel einfach mal Linkshänder, die für Linkshänder an sich total dämlich spielen. Ja, weil sie, weil das nicht berücksichtigt wird, dass Linkshänder anders spielen als Rechtshänder. Und dann ist es schwierig, wenn ein Linkshänder dann ständig mit so mit Seite immer schön im Rücken deines Rechtshänders zieht, dann ist es schwierig für den in tiefe Vorhand zu laufen. So ist einfach so. Weil er einfach immer wieder den Ball zur ersten Tiefe vorn kriegt. Und dann ist es natürlich, da musst du das Spielsystem ändern, aber dann ist es wiederum schwierig, so musst du wirklich von kleinen Schritten von Anfang an und so weiter. Umso früher sie dann kommen, umso mehr früher das, die Trainer auch verstehen, das zu ändern, umso leichter ist es.
Und da nehme ich an, da geht dann aber auch wieder viel über die Beziehungsebene mit dem Spieler, das zu ändern.
Ja, immer. In meiner Hinsicht auch. Sozusagen dann die Beziehungsebene zu den zuständigen Trainer, um dann auch wiederum zu gucken, dass der seine Beziehung auch gegenüber dem Spieler anders wahrnimmt, ne? Ja, ihr habt recht.
Ja.
Wir sind beim Spieler.
Dann die Frage zu. Wie läuft diese Kommunikation mit dem Spieler dann ab? Also wie holst du dir dann Feedback ein? Wie steuerst du das Ganze in der Kommunikation mit dem Spieler?
Ich finde nicht, dass Kommunikation immer reden ist, sondern sehr häufig einfach auch einen Moment zusammen verbringen. Und manchmal hat eine Veränderung der Übung beziehungsweise eine Veränderung am Ballhammer oder auch nur eine Geste schon sehr, sehr viel getan, ohne darüber reden zu müssen. Manchmal redet man darüber, manchmal sind es auch einfach nur Tränen und Emotionen. Manchmal ist es aber auch Schweigen. Wir wissen ja alle, was es bedeutet, Beziehungsarbeit zu leisten. Ne? Und das ist was ich glaube, ist es einfach so, dass es viel zu viel über Reden funktioniert. Und es ist mir wichtiger ist, dass du kannst zwar das eine sagen, aber das andere meinen. Und ich glaube, dass Kinder sehr, sehr genau wissen, ob du das ernst meinst, was du sagst oder nicht. Und wenn du das, dass sie das auch prüfen, dass du auch, wenn du was du sagst, ein Versprechen abgibst, dass sie das einfach prüfen beim nächsten Mal. Und dann kannst du es so gesagt haben, aber anders machen, dann bist du einfach ein Beziehungsdepp, sagen wir so.
Gut, ich habe wieder einen kleinen Themensprung. Wie du hattest jetzt schon öfter die Stiftung erwähnt. Für alle, die da jetzt noch nicht so viel damit zu tun gehabt haben oder das Konzept auch nicht kennen, könntest du da mal kurz abreißen, mit welchem Zweck ist die Stiftung gegründet worden? Was ist eure tägliche Arbeit? Wie ist die Struktur?
Okay. Kompass. Kompass ist eine Jugendstiftung, die gegründet worden ist von Georg Niklas, auch Gründer von ESN und auch Gründer von Donnig. Ziel der Stiftung ist es mit, es liegt auch im Namen begründet, so mit Kompetenz und Passion, das englische Wort, das ist das deutsche Wort, würde sagen Glaube, aber vielleicht ist es eine andere Übersetzung besser, unterschiedliche Talente in Europa zu unterstützen. Damals war das, als die Stiftung angefangen hat zu arbeiten, war das mit dem Jochen Leis, Jens Felke und dem Mario Amisic war die besetzt. Und da war das, weiß ich noch ganz genau, dass ich die drei das erste Mal kennengelernt habe. Waren wir in Chiembaum, da war die Annette bei der dritten Stufe. Und da war die Olli Alke und ich und auch der Leighton war auch da. So, und da fing der erste Kontakt einfach an, den ich auch mit der Stiftung hatte. Und das arbeiten wir. Jetzt hat sich das alles ein bisschen geändert. Der Jochen ist in Rente gegangen. Wir haben viel mehr neue Leute dazu bekommen. Das heißt, der Daniel Zwickel ist Sportmanager von der Stiftung Kompass und auch von ACE. ACE ist das, was danach folgt. Also die Kompass Stiftung unterstützt Kinder im Alter von ganz jung bis 15. Und danach wird es eher zu einer ESN Sports Group, und das nennt sich dann ACE, wo du dann sagst, wo auch ein finanzieller Tool dahinter steckt, und sagen kannst, kannst du dich auch wirklich absichern und auch wirklich finanzielle Unterstützung bieten für den maximalen Hochleistungssport. Und wir haben eine Gruppe von Talenten, das kann man auch bei uns auf der Webseite sehen, die wir unterstützen, unterschiedlichster Art und Weise. Manchmal mit Manpower, manchmal mit Stipendien, manchmal mit den Trainingsmaßnahmen. Wir machen einmal im Jahr einen Sommerlehrgang. Sehr, sehr häufig unterstützen wir auch einfach Trainer, um zu gucken, dass wir einfach unser Netzwerk größer machen. Wir haben jetzt ein ganz neues Datenpool und auch eine sehr, sehr interessante Webseite mit allen möglichen Daten, wobei ich hier keine Ahnung von habe. Und es kommen immer mehr Leute dazu. Jetzt haben wir noch eine Personal Trainerin mit dabei. Der Warner, was ist Datenmanager, Datenanalyst, was ich Wahnsinn finde, was er da alles auf die Beine gestellt hat. Und ich habe wirklich gar keine Ahnung davon. Der Olli und ich, der Jens. Und dann haben wir natürlich die Verbindungen mit Spinside, ESN, ACE, Christian Nagy als ACE-Trainer oder Bogdan Pugner hat auch viele Jahre für uns gearbeitet. Oder immer noch, weiß ich nicht so hundertprozentig. Auch für ACE, Malte Moregard natürlich. Also wir haben einfach so eine Gruppe von Leuten, die sehr viel versuchen, auf unterschiedlichste Art und Weise Spieler oder Spielerinnen zu unterstützen. War das irgendwie annähernd?
Ja, ich hätte noch eine Nachfrage. Also auf unterschiedlichste Art und Weise ist natürlich dann nicht ganz so greifbar.
Ja.
Ich durfte ja auch schon mal bei der einen oder anderen Maßnahme dann auch mit dir in der Halle stehen, zum Beispiel bei so einem Lehrgang. Kommt ihr da den Forderungen der Spieler oder des Umfelds nach oder schaut ihr euch das Ganze an und sagt, wir können euch, wenn dann, nur in diesem Bereich zum Beispiel mit einer weiteren Trainingseinheit oder einem Stipendium unterstützen?
Es ist leicht, an Beispielen festzumachen, wobei ich jetzt auch nicht zu individuell werden darf, also ein bisschen datenmäßig. Einfach mal, jetzt wirklich mal ein Beispiel, ich bleibe aber sehr oberflächlich in dem Beispiel. Man kann, ja, meistens ist es so, dass wir 2 Jahre, wenn ein Talent sich beworben hat und wir sagen, okay, das können wir uns gut vorstellen, dass wir 2 Jahre anfangen, erstmal nur zu gucken, was braucht es, was können wir leisten, was ist gegeben, uns das wirklich kennenzulernen. Wirklich 2 Jahre lang intensives Kennenlernen. So, und dann kommt ja irgendwann der Weg, wo man sagt, okay, das stellen wir uns vor. Und das stellen sich zum Beispiel die Familie, der Trainer oder aber auch der Spieler vor. Und dann kann man sagen, okay, finden wir einen gemeinsamen Nenner, dass wir den Weg so gehen wollen, oder macht man einen Kompromiss? Und dann können wir uns ja immer entscheiden, inwiefern wir den Kompromiss eingehen wollen, ja oder nein. Die Familie kann das auch. Oder aber sagt die Familie, okay, ihr macht. So, und dann geht man andere Wege. Aber das ist immer eine freie Entscheidung und das macht auch, das bedarf wirklich 2 Jahre lang harter Arbeit, dass man erstmal guckt, was ist eigentlich alles da? Und wo kann man wirklich helfen und wo kann man nicht helfen? Und was muss verändert werden und was kann nicht verändert werden? So vielleicht. Und manchmal ist es auch so, dass man sich dann trennt. Ja, dass man dann sagt, okay, das sind unterschiedliche Ansätze, da kommen wir nicht überein, dann geht es nicht.
Ja, ich denke, das hat einen sehr guten Eindruck gegeben. Mich als DTDB-Vertreter interessiert dann natürlich noch, ihr arbeitet ja in ganz Europa, so wie ich das verstanden habe. Wie kommuniziert ihr dann mit den anderen Spitzenverbänden?
Die meisten, also am leichtesten zum Beispiel fällt uns das, das will ich jetzt auch nicht sagen, das ist auch wieder eine Bewertung, aber ich mag es so ungern. Es ist ja immer so, dass die Spieler oder Eltern, die kommen auf uns zu. Und viele Spitzenverbände finden dass wir uns die Spieler raussuchen. Das ist nicht so. Ja, die Eltern und die Spieler, die kommen auf uns zu. Und dann machen wir wirklich erstmal 2 Jahre lang intensives Kennenlernen. Und da setzen wir alles dran. Wir tun alles für die Spieler, wir gucken, was wir wirklich leisten können. Das ist finanzielle Manpower, alles Mögliche, was wir machen können. Und dann guckt man, welche Schritte man geht. Und Wir haben nicht das Bedürfnis, irgendeinem System einen Spieler wegzunehmen oder sonst irgendwas. Sondern es ist meistens, die Eltern kommen auf uns zu. Und am Anfang ist es auch sehr viel Beratung. Und natürlich setzen wir uns dann mit dem italienischen Verband, mit dem ungarischen Verband zusammen, haben da Kontakte und fängt an, auch da zu sprechen. So, aber du kannst jetzt zum Beispiel auch nicht beeinflussen, was der Heimtrainer mit dem Verband oder die Familie mit dem Verband, das in Italien ist, Spanien ist. Das können wir nicht beeinflussen. Aber natürlich versuchen wir dann so zu führen, wenn wir die Aufgabe bekommen haben, zu sagen, bitte führt diese Situation oder die Entwicklung der Spieler oder unseres Kindes, dass wir das im Sinne des Spielers so gut wie möglich mit allen Stakeholdern zusammen versuchen hinzubekommen. Dann machen wir diesen Auftrag auch. Aber wir werden es ja nicht einmischen, solange wir nicht das Go bekommen, zum Beispiel.
Dann daran anschließend, das kann jetzt sowohl auch diesen organisatorischen Rahmen besprechen, aber du kannst auch inhaltlich darauf eingehen. Wie siehst du denn die Entwicklung in den nächsten 10 Jahren?
Also ich glaube, dass es immer mehr tennisorientierter wird vom System heraus, dass du immer mehr Situationen hast, wo du Privattrainer hast und Spieler und natürlich auch das WTT gibt das Übrige dazu, dass du sehr, sehr früh gucken musst, dass du viel Geld hast, auch für die Entwicklung für junge Athleten, dass wir immer noch, also auch in, jetzt sage ich mal, in Deutschland das Problem haben, dass der Status vom Spitzensport desolat ist. Dass man da auch echt mal gucken muss, dass man da andere Wege geht. Und betrifft uns, glaube ich, dass wir immer gute Talente haben und auch hatten. Und das Einzige, was mich so ein bisschen ärgert, und das rede ich mal jetzt über Deutschland und Europa, ist, dass die in jungen Jahren wirklich gut sind, aber dass hinten raus nichts passiert.
Was muss passieren, damit hinten raus was passiert?
Ich würde mal sagen, dass wir uns als Trainer an die eigene Nase packen müssen. Und ein bisschen mehr aufhören müssen, das eigene Ego in den Vordergrund zu spielen. Weil ich habe so viele Talentsichtungen in jungen Jahren auch in Deutschland gesehen, wo du sagst, können ja alle ein bisschen spielen, ne? Können alle spielen. Und die sind auch mit 12, können die alle ein bisschen spielen. Aber hinten raus passiert dann nichts. Kann ich dir nicht beantworten, wieso?
Dann hätte ich noch eine Frage, und bitte nicht falsch verstehen. Ich bin da genau gleicher Meinung, dass auch finanziell dass die nötigen Mittel sein müssen. Entwickeln wir uns dann auch zu so einer Sportart wie, ich sage jetzt mal klassisch Golf oder Tennis, wo auch Familien, die finanziell besser aufgestellt sind, einen deutlichen Vorteil haben?
Das glaube ich auch, leider. Und alles andere musst du versuchen über eine sehr, sehr gute Sportstiftung, über Verbände, die auch dann mal wirklich spezieller fördern und sagen, jetzt kriegt halt der eine. Und dann ist es immer die Frage, ist der Spitzenverband in der Lage, sich so früh festzulegen? Das wollen die meisten ja nicht. Was ich auch verstehen kann. Und dass du guckst, dass du Privatgelder. So jetzt in dem Fall einfach jetzt, ne? Eine andere Form und Weise Unterstützung findest. Aber ich glaube auch, dass wenn du es gut machst, auch viele Sponsoren finden könntest. Also dass du schon auch viele Menschen findest, die sagst, sie möchten es gerne unterstützen, wenn das was Authentisches, Belebendes ist. So was glaube ich schon.
Dann wieder ein bisschen mehr zurück aufs Trainerdasein. Wir stellen immer die Frage, welche Art von Co-Trainer wäre denn der oder die perfekte für dich? Also wer würde dich gut ergänzen oder mit wem könntest du sehr gut zusammenarbeiten?
Ich habe es geliebt, mit Mario zu arbeiten, mit dem Sönke zu arbeiten, mit Dirk zu arbeiten, mit dem Stefan zu arbeiten, mit der Eva zu arbeiten, mit dem Olli zu arbeiten. Das sind alles, das ist dann so Arbeiten, wo du denkst, das ist einfach nur leicht. So ein Co-Trainer, so in der heutigen Generation würde ich sagen, mit Leuten, die unvoreingenommen sind. Also unvoreingenommen sind im Sinne von, bereit sind, einfach auch nochmal über den Tellerrand zu gucken und das alles, was sie gelernt haben, hinter sich zu lassen.
Gilt das für Spieler auch? Oder ist es bei Spielern dann schon zu spät, wenn sie alles hinter sich lassen müssen? Oder müssten?
Spieler alles hinter sich lassen. Ich glaube, das kannst du nicht als Spieler. Also beziehungsweise als Trainer ist es ja auch, das ist auch ein bisschen salopp von mir gesagt, ne? Aber jetzt zum Beispiel, jetzt zum ersten Mal aktuell ein Beispiel, wo ich mir denke, aus einer Region, wo noch nie Tischtennis wirklich einen Stellenwert hatte und sich was entwickelt, als im Verein junge Trainer da arbeiten, die sind wir wirklich auch aufgrund der Region so unvoreingenommen, weil wir gar keine Ahnung haben. Und das ist natürlich leicht, ne? Also mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten, die saugen das alles auf wie ein Schwamm. Und das ist leicht. Das ist wirklich dann leicht zu arbeiten. Wenn du natürlich aus einer Region kommst, wo du sagst, die haben schon ganz, ganz viel gehört, dann musst du als Mensch auch so ticken und zu sagen, okay, ich habe zwar viel gehört, aber das, was ich da höre, ist auch interessant. Und dann müssen die Leute sich wieder eine eigene Meinung darüber bilden, was sie dann machen. Und das ist wirklich dann leichte Co-Trainer, mit denen so zusammenzuarbeiten. Ich zum Beispiel persönlich arbeite super gerne, es ist kein Co-Trainer, aber ich habe sehr gerne mit Christian gearbeitet. So, der ist anderes Land, ein Ungar, hat selber seine eigene Geschichte im Tischtennis gehabt. Und die ersten Jahre waren wir wirklich sehr eng miteinander in Böblingen und auch in Sachsenheim. Und das war von Anfang an klar, dass der genauso tickte wie ich, inhaltlich. Und das war das Leichteste schlechthin. Brauchtest du gar nicht drüber reden, wieso die Übung zum Beispiel. Und das ist dann leicht.
Ja, spannend. Also ich nehme für mich mit, so dieses Open Mindset zu haben, dass das auf jeden Fall hilft. Dann würde ich, Evelyn, zur Abschlussfrage kommen. Und zwar nämlich, welchen Tipp würdest du denn deinem jüngeren Trainer-Ich mitgeben?
Gelassener sein, weil am Ende alles gut wird. Wie auch immer das Gute aussehen wird oder ist.
Sehr schön. Ich glaube, so einen konkreten Tipp hat man selten hier. ja, vielen Dank, Evelyn, für die sehr interessanten Antworten. Hat auch mich mal wieder zum Nachdenken angeregt. Und ja, dir viel Erfolg mit der Stiftung, mit deinen weiteren Aufgaben und Zielen. Und alles Gute weiterhin.
Dankeschön.
Auch von mir vielen Dank. Danke, danke.
Dankeschön, euch zwei.